als wir vorhin das Lied gesungen hatten, singt Halleluja unserem Gott, hat meine Frau gesagt, das hört sich so ein bisschen schon, also für mich ist das so ein himmlischer Klang. Die einen rufen es dem anderen zu, ja, und jeder bestätigt es, total schön. The day after, zu Deutsch, der Tag danach, darum soll es heute gehen. Damit meine ich aber kein Endzeit-Epos, bei dem die Welt hier zerstört wird, sondern einfach der Tag nach der Auferstehung. Hier wurde auch jemand besiegt, nämlich der Tod. Seit dieser Stunde sind wir aus unvergänglichem Samen wiedergeboren. Seit dieser Stunde besteht die Möglichkeit nach 1. Petrus 1,23. Wir haben letzten Sonntag das Auferstehungsfest gefeiert. Jesus lebt. Wir haben es uns bestätigt und Jesus lebt mit ihm auch wir, haben wir gesagt. Halleluja, preist den Herrn. Rückblickend auf diese Geschichte ist es für uns einfach. Es ist glaubwürdig. Aber wie war das damals für die Jünger nach dem Tod Jesu? Ja, sogar noch am Morgen nach der Auferstehung. Wenn man die Evangelien liest, dann kommt eins zum Ausdruck. Resignation, Trauer, Niedergeschlagenheit und Enttäuschung. War es das? Als Jesus dann aus den Toten auferstand und die Frauen durch den Engel erinnert wurden, das lese ich uns kurz 5, Vers 8. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen: Was sucht ihr den lebendigen beiden Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war. Und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte. Sie erinnerten sich an Lukas 9,22, als der Herr Jesus ihnen schon vorher das mehrfach gesagt hatte. Und er sagte, kehrt zurück zu den Übrigen und sagte ihnen diese gute Nachricht. Sie kamen tatsächlich zurück zu den Jüngern und was fanden sie? Sie fanden ein Häufchen Elend. Sie fanden eine Jüngerschar, die der Verzweiflung nahe war. Einige weinten, lesen wir. Da war tiefe Trauer. Und als die Frauen ihnen das Erlebnis schilderten, war da Unverständnis. Ja, man könnte sogar sagen, beißender Sarkasmus. Lukas 24, 10 bis 11 lesen wir. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen. So steht das da. Also da war Unglaube. Petrus und der Johannes natürlich mussten das selber in die Hand nehmen und sind da zum Grab gelaufen und haben das festgestellt. Aber erstmal haben die das völlig nicht glauben können. Im Lukas-Evangelium wird uns das Ereignis zweier Jünger erzählt, die auch anwesend waren, als die Frauen ihnen das Erlebnis erzählten. Die sogenannten Emmaus-Jünger, also Emmaus-Jünger deshalb, weil sie von Jerusalem nach Emmaus gewandert sind nach den ganzen Ereignissen. Und dieser Bericht beinhaltet erstaunliche Lektionen, die uns als Gemeinde heute auch einiges zu sagen haben. Und jetzt dürft ihr eure Bibeln aufschlagen. In Lukas 24 lese ich uns ab Vers 13 bis 35. Lukas 24, ab Vers 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das in Jerusalem 60 Stadien entfernt war, also circa 12 Kilometer. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm: Das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Wort, vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führende Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen zum Grab hin und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge, zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen die Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie erzählten und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. In den Versen 13 und 14 zu Beginn sehen wir zwei Menschen auf dem Heimweg. 2 Stunden Fußweg, stramm gehen. Damals war das mit Sicherheit ein Spaziergang, für uns heute eher eine Wanderung. Sie redeten von all diesen Geschehnissen, was natürlich nachvollziehbar war. Da sind für sie Welten zusammengebrochen. Das ist ein schwacher Vergleich vielleicht, aber man kann es sich vielleicht in etwa so vorstellen, ja, wir haben das heute nicht, aber wenn Menschen früher bei einem Pferderennen dabei waren und auf ein Pferd gesetzt haben, weil die ganz sicher waren, dieses Pferd gewinnt, sie hatten darauf Geld gesetzt, vielleicht auch viel Geld. Sie waren von diesen Leistungen dieses Pferdes völlig überzeugt und plötzlich geht es gnadenlos unter. Das ist ein schwacher Vergleich, aber in etwa so fühlten sie sich. Sie haben alles auf Jesus gesetzt. Sie hat mit ihm gerechnet, dass er derjenige ist, der Israel aus der Herrschaft der Römer befreit. Und jetzt nagelten ihn diese Römer ans Kreuz. Stimmt das vielleicht, was die Leute unter dem Kreuz zu ihm sagten? Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Vielleicht gingen ihnen solche Gedanken und viele andere durch den Kopf. Wir kennen ähnliche Gespräche. Es geschieht ein gravierendes Ereignis, dann redet man über die Dinge, tauscht sich aus, versucht sie zu verarbeiten und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, ja, sie dann einzuordnen. Aber oft kommen wir aufgrund einer falschen Ausgangslage zu falschen Ergebnissen, wie es auch bei diesen Jüngern der Fall war. Hier sehen wir 2 enttäuschte Gläubige, die niedergeschlagen nach Hause gingen. Es scheint alles vorbei zu sein. Wunden lecken und sich dann einfach wieder dem Alltagstrott hinzugeben. Das war bei ihnen so vielleicht auf dem Schirm. Gibt es nicht auch in unseren Tagen viele enttäuschte, ja betrübte, mutlose, verzweifelte oder verzagte Gläubige, die dem Volk Gottes, seiner Gemeinde den Rücken zukehren, ähnlich diesen 2 Jüngern, auf einem einsamen Weg nach Hause gehen? Sie sehen, was vor Augen ist, aber nicht mit den Augen Gottes. Sie sehen die Schwächen, die Unvollkommenheit der Geschwister. Sie sehen aber nicht, dass Gott seine Arbeit tut, sowohl an ihnen als auch bei den anderen. Dass Gott uns gegenseitig schleift. Um ein Messer scharf zu machen, brauche ich einen Wetzstein, einen Wetzstab oder Wetzstahl, wie man dazu sagt. Manchmal sind wir Messer und manchmal sind wir auch Wetzstahl. Lassen wir Gott doch machen. In einem Lied kennen wir auch, wie der Töpfer nimmt der Ton, da heißt es im Refrain, lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir. Und wir Gestalt annehmen in ihm. Wie menschlich wir denken, wird zum Beispiel Matthäus Kapitel 16 deutlich, sehr schön zu lesen, ja, ein bisschen zum Schmunzeln, aber eigentlich todernst. Matthäus 16, Abvers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem geht und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und von den obersten Schriftgelehrten getötet werden muss und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus will ihn schonen. Geschwister, lasst uns göttlich denken und nicht menschlich. So wie der Herr Jesus denkt. Wir sehen hier an dieser Stelle, der Petrus dachte sehr menschlich. Er wollte den Herrn schonen. Wie oft denken wir menschlich? Wie oft ist es für uns so, dass wir gewisse Dinge in Betracht ziehen und dann menschlich dem anderen einen Rat geben wollen oder auch menschlich das Ganze beurteilen und dann entstehen enttäuschte Gläubige. Man versagt. Wenn wir an unseren Herrn Jesus denken, wenn wir von ihm den Rat annehmen, dann wird uns das vor viel Enttäuschung, Ärger und Not ersparen. Und ein guter Ansatz ist der bekannte Satz, den man auch oftmals auf Armbändchen gemacht hat, ja, und eigentlich ziemlich bekannt ist: What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich würde mir wünschen, dass es bei uns gegenwärtig und präsent ist und dass es nicht nur irgendein Slogan ist, den wir so im Alltag bei uns irgendwo an der Hand tragen. Ja, weiter zur Geschichte. Jetzt geschieht etwas völlig Unvorgesehenes für die Jünger. Es war zwar nicht außergewöhnlich, dass jemand sie auf dem Weg begleitete oder sich dazugesellte, aber dass es ihr todgemeinter Meister ist, es war für sie unvorstellbar. Aber er wusste, wo die Jünger waren. Er wusste auch, über was sie sich unterhielten. Ja, er konnte nahtlos anknüpfen. Und damit er von ihnen nicht erkannt wurde, wurden ihre Augen gehalten, so wie es hier heißt, sodass sie ihn nicht erkannten. Ich fand es sehr schön, wenn man das so liest, wieder ein Zeichen seiner göttlichen Allmacht und Souveränität. Er kann nicht nur physische Augen öffnen oder schließen, wie wir das kennen aus den Wundern, jemand mit Blindheit schlagen. Nein, er kann, sein Einflussbereich ist da völlig unbegrenzt. Er kann Dinge ausblenden, er kann Sachen einblenden. Er kann sie transparent oder ungesehen machen. Er macht Wasser zu Wein, ja, zu einem guten Wein. Dämonen erkennen ihn von Weitem, wissen um seine Allmacht und Autorität. Wie wunderbar. Er hat, wenn er will, auch Einfluss auf unsere Schaltzentrale, auf unser Denkvermögen. Und weil er es immer gut mit deinen Kindern meint, deshalb müssen wir keine Angst davor haben. Es sollte uns keine Sorgen bereiten. Im Gegenteil, was haben wir doch für einen Allmächtigen und was haben wir für einen herrlichen Heiland, dem nichts unmöglich ist. Mir kam der Gedanke, muss unser Herr nicht auch uns manchmal die Augen halten, uns für Dinge blind machen, um uns eine Lektion zu erteilen, dass wir sie erst rückblickend erfassen können? Ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, muss er, und zwar nicht selten. Würden wir uns sonst vielleicht nicht davon abhalten lassen, vielleicht auch wehren, zurückschrecken oder sogar nie über Dinge nachdenken? Als Jesus Petrus ins Gesicht sagte, dass er ihn verleugnen würde, da bestritt Petrus es vehement: Wenn alle dich verlassen, aber ich ganz sicher nicht. Ihm war gar nicht bewusst, zu was er in der Lage ist. Ähnlich geht es uns doch auch. Weil wir Menschen, auch Christen, uns gegen oftmals etwas vormachen und selbst betrügen und selbst täuschen, uns gern etwas einreden, muss Gott manchmal drastische Maßnahmen ergreifen, wo uns erst rückblickend klar wird, dass wir ein trotziges, ein überhebliches, ein stures oder ein widerspenstiges Herz haben. Wir würden uns sonst Dinge nie eingestehen. Wir Menschen sind alle ausnahmslos sehr begabt darin, Ausreden zu finden. Und es gibt für jeden irgendwo ein Schlupfloch, um ja nicht zur Verantwortung gezogen zu werden. David hätte seinen Mord und seinen Ehebruch bei Bathseba mit Sicherheit auch nicht zugegeben. Eine Begründung gefunden, warum das so passiert ist. Aber erst als der Nathan ihm die Geschichte zu Ende erzählt hat und David sich über diesen Mann empörte, ja verurteilt hatte, da ließ Gott durch Nathan den Luftballon platzen, bling. Und plötzlich fiel es wie Schuppen von den Augen. Du bist der Mann. Keine Ausflucht mehr. Rückblickend wurde er überführt. Wir sehen, manchmal muss Gott uns mit Blindheit schlagen, um uns eine Lektion zu erteilen, die wir hoffentlich nicht so schnell vergessen, weil wir es anders nicht verstehen. Leider. Uneinsichtig sind oder uns etwas vormachen. Aber allen, die Gott lieben, sind sogar solche Situationen zu unserem Besten, weil Gott auch durch diese Lektion das Beste mit uns oder an uns tun möchte, weil er uns lieb hat. Deshalb müssen wir uns da nicht irgendwie zu sehr sorgen. Wir müssen aber auch nicht verzweifeln, wenn Dinge in unser Leben eintreten, die wir überhaupt nicht verstehen, die im Augenblick nicht nachvollziehbar sind. Gott geht seinen Weg mit uns. Und da müssen wir uns nicht irgendwie nur auf die Gegenwart konzentrieren. Er schreibt das letzte Kapitel zu Ende. Auch hier wären die Emmaus-Jünger nie in den Genuss gekommen, die Auslegungen Jesu bezüglich des Alten Testaments und seiner Person zu hören, wären ihre Augen nicht gehalten worden. Und diese Auslegung, die hätte mich persönlich auch brennend interessiert. Der Herr Jesus tritt hier mit zwei Fragen an sie heran. Vers 17. Über was unterhaltet ihr euch und warum seid ihr so traurig? Er gibt ihnen die Gelegenheit, das zu erzählen, worin er eigentlich selber Akteur war. Aus mindestens zwei Gründen. Zum einen, dass wir natürlich dieses Ereignis auch nachlesen können, aber zum anderen auch, damit er einen Anknüpfungspunkt hat, um ihnen die Schriften auszulegen. Nachdem Kleopas ihm in leicht vorwurfsvollem Ton, so können wir das so ein bisschen rauslesen, fragte, wo er denn während dieser Zeit gewesen sei, dass er nichts mitbekommen hat. Die Stadt hat ja nur davon geredet. Nahm Jesus zum zweiten Mal Anlauf. Er sagte, erzähl doch einfach. Erzähl, ich will's hören, was da passiert ist. Da fängt Kleopas an und erzählt, und es wird deutlich und offensichtlich, dass ihre Annahme über das, was geschehen ist, Falschinformationen zugrunde lag. Sie brachten Dinge durcheinander. Sie sahen sie nur unvollständig. Der erste Fehler, Vers 19, Jesus, den Nazarener, der ein Prophet war. Jesus war der Sohn Gottes und nicht nur irgendein Prophet. Ähnliches finden wir bei Nikodemus in Johannes 3. Da sagt er auch, ich lese uns kurz diese Stelle, Vers 2, Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ja, er war weder Lehrer, aber auch Lehrer. Er war weder nur Prophet, aber vor allem war er Sohn Gottes. Und es ist so, dass genau dieses Bekenntnis des Petrus in Matthäus 16 ausspricht, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das bestätigt Jesus. Und er sagt ihm sogar auch noch, woher er das weiß. Der Herr Jesus war Sohn Gottes. Und wir sehen hier, dass der Kleopas mit seinem Mitstreiter, mit seinem Wanderkollegen, hier einer falschen Annahme auf den Leim gegangen sind. Sie hatten es nicht verstanden, sie haben es nicht geblickt. Der zweite Fehler in Vers 20, wie ihn unsere obersten Priester und führende Männer ausgeliefert hatten. Ja, sie sahen, was Menschen sehen. Tatsächlich, es ist passiert. Es waren oberste Priester und es waren führende Männer, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Aber wir können uns die Frage stellen, ja, war das dann ein Unfall? War es ein Versehen? Ist Jesus zu weit gegangen und wurde deshalb verurteilt? Haben der Hohepriester und sein Clan es dann doch irgendwann mal geschafft, was sie die ganze Zeit tun wollten, und Jesus besiegt? Könnte man meinen, wenn man diese Berichterstattung liest. Sie sahen eben nur, was vor Augen ist. Jesus ließ aber keinen Zweifel, dass er ganz bewusst und mit voller Absicht diesen Weg des Leidens gehen musste. Er sagt in Johannes 10, dürft ihr mit mir aufschlagen, Johannes 10, von 17 bis 18, eine Bibelstelle von vielen. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und vielleicht noch Matthäus, auch eine Situation, der Petrus kommt da auch schon wieder vor. Er war ja immer der Wortführer. Auch in dieser Situation, Matthäus 26, im Garten Gethsemane, er hatte das Schwert und schlug dann dem Hohepriester das Ohr ab. Und Jesus tadelt ihn und sagt dann in Vers 53 bis 54, oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Es war geplant, vor Grundlegung der Welt war das schon geplant. Ja? Und jetzt sehen die Menschen eben diese Sache, wie sie vor Augen war, und sagen ja, die Hohepriester und die Schriftgelehrten, die haben das veranlasst und Jesus ist halt jetzt doch besiegt worden. Wir sehen, wie wir Menschen oft sehr begrenzt sind, wie wir eben nur das sehen, was vor Augen ist. Wir wollen an dieser Stelle aber nicht mit geschwollener Brust und erhobenem Zeigefinger auf diese zwei Jünger zeigen. Wie oft liegen auch wir aufgrund mangelnder Schriftkenntnis daneben? Bringen Dinge durcheinander? Ja, können manchmal sogar nicht mal das Evangelium erklären. Das soll kein Vorwurf sein, aber doch ein Anreiz, die Schrift genau zu lesen und in ihr zu forschen. Ja, auch im Gebet sind wir oft sehr unvollkommen, deshalb freue ich mich, dass solche Bibelstellen wie Römer 8, 26 in der Schrift stehen. Ich lese uns das mal, wo der Herr Jesus uns zu verstehen gibt. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für uns, die Heiligen, ein, wie es Gott entspricht. Ja, das ist schön zu wissen, dass der Herr für uns eintritt, uns den Unvollkommenen. Sollte uns aber nicht davon abhalten, richtig zu beten. Ja, wieder zurück zu den Emmaus-Jüngern. Nochmal, um Fehler zu vermeiden, die Gott Unehre und uns in Schwierigkeiten bringen, ist es wichtig, Gottes Heilsplan mit uns Menschen zu verstehen. Ja, nicht einem Wohlstandsevangelium auf den Leim zu gehen, deren Erfolgsprediger den Menschen Gesundheit, Reichtum, Wohlstand verkündigen. Wer die Schrift liest, der weiß ganz genau, der Weg des Christen, der dem Herrn treu nachfolgt, der ist eher anders gepolt. Der ist eher mit Schmach beseelt. Der hat manchmal mit Verfolgung zu tun, je nachdem, wo wir vielleicht leben. Weil die Welt im Gespräch auch schnell merkt, dass wir nicht zu ihr gehören. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, wenn man oberflächlich redet, dann kommt man schon auf einen Nenner. Man kann über alles Mögliche reden. Ja, das geht schon. Aber sobald man dann tiefer ins Gespräch kommt, plötzlich sieht man, da scheiden sich die Geister. Da geht es auseinander. Wir haben Gottes Wort zum Fundament. Sie haben ihren Gott, den Gott dieser Welt zum Fundament. Das dürfen wir nie verkennen. Und deshalb müssen wir auch sehr darauf bedacht sein, wenn wir Dinge hören, die sich auch richtig oder gut anhören, prüfen wir sie mit dem, was wir aus Gottes Wort wissen. Vers 21, wieder so ein Satz, der uns zu denken gibt. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, weil sie nur bruchstückhafte Kenntnis von Messias hatten oder aber auch nicht alles glaubten, wie Jesus nachher bestätigt, was geschrieben steht, hatten sie eben ein falsches Bild von diesem Messias im Kopf. Das war ihr grundlegendes Problem. In unserer Zeit ist es oft auch mal ein falsches Bild. Es wird heute von dem lieben Gott gesprochen. Vor 100 Jahren war es der schreckliche Gott. Mit all seinen Facetten. Heute wird er uns klein gemacht. Damals wurde er schrecklich gemacht. Aber es ist nicht der Gott der Bibel. Er ist gleichzeitig der zornige Gott über Sünde, aber der liebevoll den Menschen die Hand gibt und die Menschen retten will von ihren Sünden. Sie sahen den Messias als erobernden Befreier, aber nicht als leidenden Knecht. Ihnen war Jesaja 49 bis 53 überhaupt nicht gegenwärtig, wie er da beschrieben wird. Als Sie das Alte Testament lasen, sahen Sie zwar seine Herrlichkeit, wie sie oft beschrieben wird, aber Sie sahen nicht die Leiden. Deshalb haben Sie Jesus völlig falsch eingeordnet. Die Schriftgelehrten, die Prediger der damaligen Zeit, waren den heutigen Erfolgspredigern gar nicht so unähnlich. Beide waren sie für die Gesamtheit der biblischen Lehre, für die Botschaft in seiner Gesamtheit blind. Wenn wir uns jetzt erst den ersten Satz anschauen, wir aber hofften, wir aber dachten, wir gingen davon aus. Kennt ihr diesen kleinen Satz? Dieser kleine Satz, wir aber hofften, macht deutlich, dass sich in unseren Gedanken sehr viele Dinge abspielen, die kein Mensch mitbekommt. Wir hoffen abzunehmen, wir hoffen gesund zu werden oder zu bleiben, wir hoffen mehr Geld zu verdienen, mehr Anerkennung zu bekommen oder auch gute Freunde zu finden, um jetzt einige wenige zu nennen. Aber wir denken und arbeiten auf Dinge hin und dann ist da immer die Hoffnung, schaffe ich es nicht. Erliegen wir manchmal nicht auch falschen Hoffnungen, musste ich mir die Frage stellen, und sind dann bitter enttäuscht, wenn diese Wiedererwarten nicht eintreffen? Ja, wenn Dinge nicht zustande kommen, die wir uns erhofft hatten, gehen wir nicht auch manchmal wie diese Jünger von einer verkehrten Ausgangslage aus, schüren Hoffnungen, die dann platzen oder platzen können? Was ist das Resultat davon? Emotionale Ausbrüche, verbitterte Herzen. Ist es nicht so, wenn wir eine Rechnung ohne den Herrn machen? Die führt uns dann tatsächlich in die Sackgasse. Und dann, wenn wir in der Sackgasse sind, dann müssen wir umdrehen, merken, okay, hier geht es nicht weiter, müssen wieder zurück zur Kreuzung. Frust lädt sich ab. Es hat alles damit zu tun, dass wir falsche Hoffnungen hegen. Erwartungen, so wie Sie sie hatten, und Enttäuschungen, wie wir sie oft haben, sind nämlich Zwillinge. Die gehen immer miteinander, parallel. Umso größer die Erwartung, umso größer die Enttäuschung. Wir dürfen schon etwas erwarten. Ich darf auf 2. Petrus 3, 11 bis 14 aufmerksam machen, auf was wir tatsächlich warten dürfen und was in Gottes Augen auch völlig legitim ist, auf das wir warten können. 2. Petrus, Kapitel 3, Abvers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Ja, diese Erwartung, die dürfen wir tatsächlich hegen. Die darf bei uns stets gegenwärtig sein. Und die ist auch die Erwartung, die auch eintrifft. Das sind Hoffnungen, die sich alle Kinder Gottes machen dürfen. Von dieser Hoffnung lesen wir zum Beispiel auch in Kolosser. Lesen uns Kolosser 1. Kolosser 1, Vers 27. Ein kurzer Satz. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Johannes 17, 24 betet der Herr Jesus für uns, die wir ihm gehören. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das sind begründete Hoffnungen, da dürfen wir uns völlig legitim drauf freuen. Römer 5, Vers 2, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Römer 5, 5, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Seht ihr, ich könnte hier noch viele Bibelstellen zitieren. Ich möchte nur noch eine lesen, in diesem Zusammenhang 1. Korinther 15, 19. Da geht der Paulus durch den Geist Gottes, inspiriert sogar so weit, dass er sagt, 1. Korinther 15, 19, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die edelsten unter allen Menschen. Sogar so weit geht er hier, das zu sagen. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist alles sinnlos. Aber es gibt eine. Und deshalb gibt es die auch für uns. Wir werden sowieso alle leben. Der Mensch weiß, dass es weitergeht. Bloß er hat Angst davor, weil er mit Gott nicht versöhnt ist. Deshalb hat er Angst. Was heißt es jetzt? Heißt es, dass wir keine Hoffnung mehr haben dürfen in dieser Welt? Natürlich nicht. Wenn diese Hoffnungen, die wir hegen, mit dem Willen Gottes kompatibel sind, also in Übereinstimmung, dann können wir uns auch berechtigte Hoffnung machen, dass es eintritt. Dass Gott, wenn Gott damit einverstanden ist, dass es auch zutrifft. Aber nochmal, die eigentliche Hoffnung jedes Christen, die liegt tatsächlich in der Auferstehung zum ewigen Leben. Lassen wir uns es von niemandem nehmen. Das ist das, was uns als Christen auch tatsächlich auszeichnet. Es ist eine lebendige Hoffnung, die der Herr uns verheißen hat, die er uns versprochen hat. Und er kann nicht lügen. Ja, in Vers 22 bis 24, da schildert Kleopas, was sie erlebt hatten. Jesus, sanfte, aber bestimmte Kritik, war berechtigt. Und mit Sicherheit wäre sie auch bei uns berechtigt. Bei uns, bei jedem von uns. Und er sagt zu ihnen, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz so träge? Das Alte Testament sollte eigentlich klar für sie bezeugt haben, dass der Messias leiden muss, bevor er verherrlicht wird. Auch da haben wir eine Bibelstelle dazu. Ich weiß gerade bloß nicht, ob ich die jetzt auf Anhieb finde. 1. Petrus. Ja, 1. Petrus 1, Vers 10, da wo der David vorhin aufgehört hat, da fange ich an. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus ihnen hindeutet, der die für Christus bestimmte Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugt. Also wir sehen hier diese zwei Sachen, die waren schon in den Propheten ganz klar und offensichtlich. Und deshalb waren sie unverständig. Deshalb waren sie auch träge, weil sie das nicht erkannt haben. Sie waren nicht sattelfest. Man könnte auch träge mit teilnahmslos beschreiben. Jesus sagte, musste nicht der Christus dies erleiden? War das nicht eindeutig beschrieben? Ich lese uns jetzt aus dem Alten Testament, damit es auch Hand und Fuß hat, drei Bibelstellen. Ihr dürft mit mir Jesaja, also zwischen 49 und 53, drei Bibelstellen aufschlagen, die ziemlich nah beieinander stehen und doch jeweils in einem anderen Kapitel. Jesaja 50, Vers 6 erstmal. Um das einfach zu zeigen, was da steht. 50, Vers 6, also über die Leiden. Mein Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Dann 52, 14. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Und 53, 3. Verachtet war er und verlassen. Von den Menschen der Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Lauter Leidensverse. Es gibt hier noch eine ganze Menge mehr, aber die sollten uns zeigen, sie sollten es eigentlich zusammengebracht haben. Sie sollten eigentlich verstanden haben, dass der Christus leiden musste. Ein Herrscher, der leidet. Schwierig zu verstehen. Vielleicht war das auch genau diese Hürde, die sie nicht überspringen konnten. Als Jesus sich am späten Abend, das haben wir jetzt nicht gelesen, aber wir können es noch kurz lesen, das geht dann einfach nachher weiter. Lukas 24, ich lese mal ab Vers 44. Also als er am späten Abend dann sich dann allen zusammen offenbarte, als die wieder zusammen waren, da sagt er Folgendes. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was das Gesetz Mose und in den Propheten und in den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und er sprach zu ihnen, so steht es geschrieben. Und so musste der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Vers 45, also diese Bibelarbeit, die er dann mit den Jüngern alle zusammen gemacht hat, die wäre natürlich, da wäre, glaube ich, jeder von uns dabei gewesen. Er hat es ihnen nochmal ganz deutlich erklärt und vor allem, Vers 45 steht geschrieben, da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Das erinnert mich an mein eigenes Bibelstudium, beispielsweise an die Predigtvorbereitung oder auch einfach so, wenn man die Schrift studiert. Wenn Gott einem sein Wort öffnet, dann ist sie offen. Dann ist das Wort Gottes offen. Man erkennt Dinge, man ist sehend, man versteht. Und wenn nicht, dann geht man zum Herrn ins Gebet, dann geht man auf die Knie und dann kann man wie David sagen, Herr, öffne mir dein Wort, zeig mir die Wunder an deinem Gesetz. Und viele Dinge habe ich im Gebet erkannt. Man steht auf, man geht hin zu seinem Laptop oder zu seinem Schreibtisch und man kann diese Dinge aufschreiben. Die Gedanken sind, plötzlich versteht man diese Dinge, die vorher verborgen waren. Gott hat einen Sehen gemacht. Aber wenn wir falsch ans Wort herangehen, wenn einem das verschlossen bleibt, obwohl wir es direkt vor Augen haben, und da musste ich natürlich auch einige Male dieses Lehrstück in Erfahrung bringen, da ist die Schrift wie zugenagelt. Man sitzt davor und liest und sie sagt einem nichts. Man nimmt diese Worte wahr. Sie sind da. Biblisches Kopfwissen ist einfach da. Man kennt die Zusammenhänge, man hat die Geschichte gelesen. Aber da ist einfach nichts, was wir erkennen. Da ist kein geistliches Sehen. Da sind keine biblischen Wahrheiten, die wir empfangen, die uns zu einem brennenden Herzen führen, wie sie später auch bezeugen. Es gibt tatsächlich ein geistliches Sehen. Hiob wurde durch Leid sehend. Obwohl er dachte vorhin schon, Gott zu kennen, und er kannte ihn sehr gut, ihm wurde ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt. Er führte ein gottesfürchtiges und frommes Leben, und doch musste er dann später sagen, in Hiob 42, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Was meinte er damit? Ja, er meinte plötzlich, was heißt plötzlich, auf Dauer, er hat ihn jetzt erkannt, wie Gott tatsächlich ist. Vorher war das so eine einseitige Sache, er hat gewisse Dinge erkannt, aber er hat noch kein gesamtes Bild gehabt. Und nach all diesem Leiden hat er Gott in seiner Gesamtheit sehen können. Plötzlich konnte er sagen, und Gott bestätigt ihm das auch, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Es gibt ein geistliches Sehen. Matthäus 5, Vers 8 sagt Jesus selber, selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, denn sie werden Gott sehen. Zu Philippus musste Jesus einmal ganz eindeutig in Johannes 14, Vers 9 werden, auf die Frage hin, zeige uns den Vater, sagt er, solange bin ich schon bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Solange habt ihr sein Wort. Haben wir ihn schon erkannt? Würde das uns auch nicht diese Aussage auf uns manchmal zutreffen? In diesem biblischen Bericht nähern sie sich jetzt dem Dorf. Hier steht, dass Jesus ja, den Anschein erweckte, er wollte weitergehen und er gab ihnen die Gelegenheit. Was taten sie? Ja, sie luden ihn ein. Mehr noch, sie nötigten ihn. Ihr Wunsch war, bleibe bei uns. Warum? Zum einen natürlich, weil es dunkel wurde. So wie es hier steht, sie wollten gastfreundlich sein und luden ihn ein. Aber es gibt, denke ich mal, noch einen triftigeren Grund. Wenn wir Vers 32 lesen, Vers 32, da steht, brannte nicht unser Herz. Ja, erst rückwirkend erkannten sie, dass seine Worte sie faszinierten, sie anzogen, sie beeindruckt hatten. Sie wollten diesen Fremden in ihrer Nähe haben, für sie in die Situation fremd, in ihrer Nähe. Sie fühlten sich zu ihm hingezogen. Sie hingen an seinen Lippen. Für uns heißt es doch Ähnliches. Ja, wenn der Herr redet, dann bekommt unser inwendiger Mensch, dann bekommt er wirklich nahrhafte Nahrung. Speise, kein geistliches Fastfood, das unseren Kopf zwar vielleicht füllt, aber unser Herzen leer lässt. Sondern wenn der Herr spricht, dann hat sein Wort Substanz, es hat Inhalt, es spricht genau in unser Leben, wie es in Hebräer 4, Vers 12 heißt. Es schneidet, es trennt, es deckt auf. Ja, es ist eine lebensverändernde Kraft, sein Wort. Und die sagten, brannte nicht unser Herz in uns? Ja, dieses leidenschaftliche Bekenntnis, das wünsche ich uns allen so oft wie möglich, dass auch unser Herz brennt. Ich habe das schon mal in der letzten Predigt, wo es um beharrliches Gebet ging, erwähnt und möchte heute diese Sache wiederholen. Es ist genau das gleiche Prinzip. Ein brennendes Herz, weil man ihn in seinem Wort erkannt, geschmeckt oder gesehen hat, bekommt man nicht mal eben auf dem Sprung. Das bekommt man nicht beim Vorbeigehen, indem man kurz mal reinschaut, sondern es ist ein Ergebnis, an den Füßen Jesu zu sitzen. In der Stille vor ihm, das kann auch eine Parkbank sein, es kann auch ein Balkon, es kann eine Terrasse sein, aber zu seinen Füßen sitzen. Mir ist bewusst, wie schwierig das heute, vor allem heute geworden ist, wo es doch Spotify gibt, Pinterest, Facebook, mobile.de und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist wirklich schwierig geworden. Da öffnen sich Welten, die uns aber das Wasser abgraben wollen. Die Frage ist, wollen wir ein brennendes Herz haben oder wollen wir keins haben? Möchten wir, dass Gott sich in unserem Leben offenbart oder möchten wir es nicht? Wenn wir es möchten, dann tun wir es wie Maria. Wisst ihr, wie das ist? Ich kann es nur von mir weitergeben, aber ich denke, bei euch wird es ähnlich sein. Wenn man ein Gespräch führt, dann laufe ich gern mit Leuten auch. Meiner Frau zum Beispiel. Am Anfang vielleicht belangloses Zeug, manchmal vielleicht Schweigen. Aber dann entwickelt sich ein Gespräch. Plötzlich kommt man rein. Man bleibt nicht auf Stufe 1, auf Level 1, dann kommt man langsam auf die Selbstoffenbarungsebene, ins tiefste Level und dann öffnet man sich. Und erst dann entstehen richtig gute und tiefe Gespräche. Wisst ihr, wenn wir am Wort kurz mal vorbeigehen und was lesen, so jetzt habe ich Psalm 1 gelesen, ja schön, ich habe es mir wieder bewusst gemacht, Amen, fertig, dann kommen wir nie dahin, dass der Herr so tief zu uns spricht. Wenn ich mir das bewusst mache, wie viel Zeit ich beobachte, ja, wie man mit anderen Dingen oftmals vergeudet, aber an seinem Wort nur kurz entlang geht und vorbeigeht, dann ist es für mich manchmal, es tut mir weh, das zu beobachten. Ja, aber ich schließe mich da nicht aus. Bei mir ist es manchmal auch so. Und wenn ich es mir nicht ganz bewusst vornehme und weiterlese, obwohl ich jetzt im Moment mir nicht danach ist, dann stoße ich nicht auf diese Goldadern. Ich kratze nur an der Oberfläche. Vielleicht ist es etwas anklagend, aber auf alle Fälle herausfordernd, wenn ich jetzt sage, kennen wir das, was die Bibel ein brennendes Herz nennt? Kennen wir das? Hatten wir das schon mal? Und wenn ja, wann hatten wir das letzte Mal? Sind wir oft nicht Feuer und Flamme für andere Leidenschaften? Ja, und verzehren uns dafür? Manchmal sind es unnötige Dinge. Hier steht in Vers 32, ihr Herz brannte, als er mit ihnen redete, als er ihnen die Schriften öffnete. Diese zwei Sachen, als er zu ihnen redete und als er ihnen die Schriften öffnete. Wie ist es bei uns heute? Wir wissen, dass der Heilige Geist, der Beistand, uns heute hilft, sein Wort zu verstehen. Er wird euch in alle Wahrheit leiten, heißt es. Das kann er aber nur tun, wenn wir ihn erstens nicht dämpfen. Was heißt dämpfen? Ihn zum Schweigen bringen, ihn abschwächen, ihn eindämmen. Oder zweitens, ihn betrüben. Nicht dämpfen oder ihn betrüben, also bekümmern oder traurig machen, ihn kränken. Das wird oft erkannt, verkannt und nicht beachtet. Und deshalb kommt es oft dazu, dass der Heilige Geist nicht in unser Leben hineinsprechen kann. Dass da keine lebensverändernde Kraft stattfinden kann. Und in Römer 12, Vers 11 fordert uns Gott auf, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Wir sind Geistwesen. Gott möchte, dass wir im Geist leben. Nur so können wir auch die Dinge, die unser Fleisch betreffen, die Dinge, die an uns, unserem Fleisch so haften, unsere Menschlichkeit, können wir überwinden. Genau das bemängelt er hier bei den Jüngern. Er sagt, seid nicht träge. Oder er sagt, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz so träge? Das hat er bei ihnen hier bemängelt. Geschwister, lasst uns das Wort Gottes mit dem Herzen lesen. Lass es uns betend lesen. Schaffen wir Dinge aus unserem Leben weg, die uns daran hindern, im Geist zu leben. Ja, für ihn zu brennen. Hier gilt, jeder prüfe sich selbst. Ihr müsst euer eigenes Herz anschauen. Ihr müsst selber beurteilen, will ich ein brennendes Herz haben? Wisst ihr, bei Gott spielt es einmal eine Rolle. Manche haben so die Einstellung, ja, Hauptsache, ich bin gerettet. Ja, wir werden durch den Glauben gerettet, das ist richtig, und nicht durch Werke. Aber wisst ihr, dass es auch Unterschiede im Himmel geben wird? Wir werden zwar einander nicht beneiden, aber ich erhebe den Anspruch, und ich denke mal, die meisten von euch auch, Gott schon hier zu gefallen, weil er uns liebt, möchte ich ihm gefallen. Und dass es dann dafür Lohn gibt, das ist zweitrangig, aber auch schön. Die letzte Lektion, die wir hier im Text beobachten können, ist die, dass sie das hier anderen mitteilen wollen. Es war schon stockdunkel. Es war schon dunkel, als sie angekommen sind. Dann aßen sie, dann haben sie das plötzlich erkannt, der Jesus war weg. Und sie waren erstaunt und haben das erstmal analysiert und dann sagen, Mensch, das können wir nicht für uns behalten. Wir müssen das den anderen sagen. Der Herr ist uns begegnet. Wie gesagt, 12 Kilometer, 2 Stunden strammer Fußmarsch. Bei Dunkelheit macht nicht jeder. Aber mit einem brennenden Herzen kam ihnen diese lange Strecke relativ kurz vor. Diese gute Nachricht mit anderen zu teilen, sollte das nicht auch bei uns der Fall sein? Haben wir eine schlechtere Botschaft? Wisst ihr, es gibt Dinge, die kann man produzieren oder inszenieren. Aber ein glaubhaftes, ein aufrichtiges Zeugnis gehört definitiv nicht dazu. Ein glaubhaftes Zeugnis kommt wie bei Stephanus oder bei Petrus oder auch bei Paulus aus einem Leben im Geist. Dazu sollten auch wir immer bereit sein, wie es in 1. Petrus 3, Vers 15 heißt. Und ich finde, wenn man diesen Bibelvers kennt, fällt es einem viel, viel leichter, Zeugnis zu geben, auf den Punkt zu kommen. Wisst ihr, was da steht? Ihr seid aber alle Zeit bereit zu Verantwortung gegenüber jedermann über die Hoffnung, die in euch ist. Über die Hoffnung, die in mir ist. Und zwar mit Sanftmut und Demut. Sanftmut und Ehrerbietung, Entschuldigung. Das ist es, was die Menschen anzieht. Sie fragend machen. Wie kann eine Hoffnung so glaubhaft sein, als sei sie schon zu 100% in Stein gemeißelt? Da horchen die Menschen auf. Eine Hoffnung, die auch dann schwindet, wenn wir die letzten 2 Quadratmeter den Ruheort für unsere sterblichen Überreste betreten oder wenn wir dahin getragen werden. Entschuldigung, wenn ich jetzt den Begriff verwende, aber nicht das Gefasel, ob es Gott gibt oder nicht. Es ist ein Einstieg, ja. Aber wenn wir dabei bleiben, dann wird es nie dazu führen, dass Menschen gerettet werden. Der Teufel und seine Dämonen, sie glauben auch. Glauben heißt Wissen. Sie wissen es und zittern davor. Aber wir sollten es weiter sagen, und zwar von dieser lebendigen Beziehung, die wir mit dem Herrn haben. Dass wir ganz sicher sind, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Andere denken darüber nach und sagen, ja, der hat etwas, ich habe das nicht. Wie? Ich will es aber auch haben. Wie komme ich denn dazu? Und dann können wir von dieser Hoffnung, die in uns ist, berichten. Dann können wir sagen, du, ich bin mit Gott versöhnt. Bist du es auch? Ich habe keine Angst mehr vor dem Gericht. Wie sieht es bei dir aus? Wisst ihr, es gibt Gelegenheiten, die sich bieten. Nicht immer. Aber wenn man eine Beziehung mit einem Menschen aufbaut, der Gott nicht kennt, vielleicht gibt es sie nicht beim ersten Mal, aber wir sollten immer diesen Fokus haben. Ich möchte die Hoffnung, die in mir ist, bezeugen. Ich möchte das weitergeben. Wir sollten sogar nach diesen Gelegenheiten Ausschau halten. Wir alle stehen in Beziehungen. Beziehungen auch in dieser Welt. Und wir sollten auch Beziehungen haben in dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, wir sollten da nicht mitmachen, aber wir sollten Beziehungen haben. Und dann aber immer mit dem Fokus, über die Hoffnung, die in uns ist, weiterzugeben. diese Jünger, ihnen war das nicht zu viel, 2 Stunden zurückzulaufen. Sie wollten es weitergeben. In diesem Zusammenhang möchte ich uns auch dastehen lassen und uns alle dazu ermutigen, über diese Hoffnung, die in uns ist, den anderen weiterzugeben, den anderen mitzuteilen, dass diese Hoffnung eine echte Hoffnung ist, dass sie uns, dass es eine erhabene Hoffnung ist. Das ist eine Hoffnung, die zwar Hoffnung in Anführungszeichen ist, aber es ist eine Gewissheit. Wir wissen es schon. Es ist bloß noch nicht da. Gott segne uns im Nachdenken über diese Schriftstellen, über das Lukas Kapitel 24, dass wir diese Dinge auch weiterhin vor Augen haben, wenn Gott uns die Augen hält, ja, dass wir rückblickend manche Dinge erst erkennen. Wir aber hofften. Auf was hoffen wir? Wir sollten die Schrift genau kennen, um nicht einem Trugschluss auf den Leim zu gehen. So, dass wir das auch so, wie es hier zum Schluss heißt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das konnten sie ihnen sagen, als sie angekommen sind, weil der Petrus schon da war. Und der Petrus hat es ihnen glaubhaft gemacht und hat gesagt, der Herr ist mir begegnet. Ja, uns auch. Mensch, was für eine tolle Situation. Und in diesem Sinne danke ich euch, dass wir jetzt, ja, ich danke dem Herrn vor allem, dass er dieses Wort uns gegeben hat, uns hinterlassen hat und dass wir, ich würde mir wünschen, dass wir diese Worte in unserem Herzen tragen und dass sie in unserem Leben zum Ausdruck kommen.